Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nur noch wenige Tage bis zur Bitcoin Zitadelle 2023 in Graz. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche, neue Erkenntnisse und darauf, hoffentlich möglichst viele von euch dort auch anzutreffen. Sicherlich werden wir in Graz ein paar richtig schöne Tage verbringen. Für alle, die nicht dabei sein können, denke ich, wird es auf YouTube, Twitter und wahrscheinlich auch in diversen Podcasts dann anschließend einiges an Material und Infos im Nachgang geben. Aber für alle, die dabei sein können, ich freue mich tierisch drauf und wir sehen uns hoffentlich die Tage. Heute möchte ich über ein faszinierendes Konzept, dem sogenannten Markets for Lemons Problem sprechen. Hierbei geht es um asymmetrische Informationsverteilung, welche in vielen Bereichen und Branchen auftritt. Auch wenn du dir jetzt vielleicht noch nichts drunter vorstellen kannst, wirst du das Problem bereits kennen, versprochen. Zudem werde ich erläutern, weshalb auch Bitcoin von diesem Problem betroffen ist und wie Kryptobörsen sich ein goldenes Näschen mit zusätzlichen Informationen verdienen können. Also steigen wir rein. Viele reale Märkte sind durch eine asymmetrische Verteilung von Informationen gekennzeichnet. Oftmals sind Anbieter besser über ein bestimmtes Produkt oder die Produktmerkmale informiert oder können diese Informationen kostengünstiger beschaffen als die Käuferseite. Insbesondere auf Märkten für Erfahrungsgüter, bei denen bestimmte Produktmerkmale wie die Qualität erst nach dem Kauf feststellbar sind, spielt diese asymmetrische Informationsverteilung eine wichtige Rolle. Solche Produktmerkmale werden als Erfahrungseigenschaften bezeichnet, während Sucheigenschaften wie der Produktpreis vor dem Kauf natürlich relativ leicht festzustellen sind. Du als Käufer kennst also den Preis für ein Produkt oder auch für eine Dienstleistung. Bei einem Gegenstand kennst du aber nicht dessen Langlebigkeit und deren wirklichen Nutzen. Bei einer Dienstleistung kennst du nicht wirklich die Leistung, die dir offeriert wird. Der Verkäufer hingegen kennt seine Waren meist ziemlich gut, zumindest besser als die Käuferseite. Und bei Dienstleistungen, egal ob es sich um einen Maurer oder einen Masseur handelt, kennt der Anbietende die eigene Leistung natürlich ebenfalls deutlich besser als der, der die Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. In seinem wegweisenden Aufsatz von 1970 mit dem Titel »The Market for Lemons, Quality, Uncertainty and the Market Mechanism« zeigte George Akerlof, wie ein Markt zusammenbrechen kann, wenn asymmetrische Informationen über die Produktqualität vorliegen. Akerlof veranschaulicht dies am Beispiel des Gebrauchtwagenmarktes, in dem sich in seinem Modell die minderwertigen Autos, auch als Lemons bezeichnet, gegenüber den guten Gebrauchtwagen, den Peaches, durchsetzen. Er kam damals zum Entschluss, the bad cars tend to drive out the good. Mit Lemons meinte er im Gebrauchtwagenmarkt der USA also nicht die Zitronen sozusagen oder die Frucht, sondern er spricht von Autos mit minderwertiger Qualität. Also wir sprechen hier nicht über Früchte oder den Früchtemarkt, sondern es geht um Märkte generell. Für seine Arbeit erhielt Akerlof 2001 auch den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis. Das bedeutet, dass aufgrund der Informationsasymmetrie Käufer skeptisch werden und nur niedrigere Preise für Gebrauchtwagen zahlen, da sie befürchten, ein minderwertiges Fahrzeug zu erwerben im recht hochpreisigen Segment. Gleichzeitig haben die Verkäufer von hochwertigen Gebrauchtwagen weniger Anreize, ihre Fahrzeuge auf den Markt anzubieten, da sie nicht den vollen Wert dafür erhalten würden. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass minderwertigere Autos den Markt dominieren und hochwertigere Fahrzeuge unterrepräsentiert sind. Jetzt muss man beim Automobilsektor natürlich sagen, dass es sich hierbei um ein hochpreisiges Produkt handelt und sich nicht jeder Autohalter einen Porsche oder einen Maserati leisten kann, auch wenn es sich hier explizit um den Gebrauchtwagenmarkt handelt, bei welchem die Informationsasymmetrie zwischen Käufer und Verkäufer noch größer ist als bei Neuwagen. Auch dann kann die Entscheidung, einen VW Golf zu kaufen anstatt eines Luxusschlittens, zahlreiche weitere Gründe haben. Und nein, damit will ich nicht sagen, dass ein VW Golf in diesem Beispiel die Zitrone, also das minderwertige Produkt ist. Eher würde ich sagen, dass der Automobilmarkt auch kein perfektes Beispiel für dieses Problem ist. Da die Erkenntnisse von Akerlofs ja auch auf andere Branchen übertragen werden können, im Prinzip überall, wo die Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen schwer vor dem Kauf einzuschätzen ist, wollen wir uns auch andere Beispiele anschauen. Vier Beispiele, die das Problem dann sicher auch verdeutlichen und für dich greifbarer machen. Wir haben zum einen den Immobilienmarkt. Auf dem Markt für Immobilien können Informationen über den Zustand und die verborgenen Mängel eines Hauses oder auch einer Wohnung asymmetrisch verteilt sein. Verkäufer können dazu neigen, potenzielle Mängel zu verschleiern oder zu minimieren, während Käufer Schwierigkeiten haben könnten, diese Mängel vor dem Kauf zu entdecken. Dies kann zu Unsicherheiten führen und dazu führen, dass qualitativ minderwertigere Immobilien überrepräsentiert sind im Markt. Im Gesundheitswesen ist es recht offensichtlich, dass es hier eine Informationsasymmetrie zwischen Ärzten und Patienten gibt. Ärzte haben natürlich ein viel tieferes Fachwissen und können Informationen über Diagnosen, Behandlungen und medizinische Optionen haben, die für Patienten schwer zugänglich sind. Dies kann zu einer Ungleichheit in der Qualität der medizinischen Versorgung führen, wenn Patienten nicht über ausreichende Informationen verfügen, um selber fundierte Entscheidungen treffen zu können. Im E-Commerce, also auf Online-Marktplätzen, können Informationen über die Qualität von Produkten oder Dienstleistungen ebenfalls asymmetrisch verteilt sein. Kunden könnten Schwierigkeiten haben, die Qualität eines Produktes vor dem Kauf zu beurteilen, insbesondere weil ich die Produkte einfach physisch auch nicht inspizieren kann beim Online-Kauf. Und dies kann natürlich zu einem Vertrauensproblem führen und Käufer dazu veranlassen, vorsichtiger zu sein oder doch weniger Geld auszugeben, was entsprechend wieder minderwertige Produkte zur Folge hat. Aber es gibt auch umgekehrte Bereiche. Im Bereich der Finanzdienstleistung gibt es asymmetrische Informationen über die finanzielle Stabilität oder die Bonität eines Kunden. Die Bank hat vielleicht viele Informationen über dich als Kunde, aber niemand kennt sein Leben so gut wie du selbst und seine finanzielle Situation entsprechend natürlich auch. Wenn die Bank nicht ausreichend über Bonität der Kunden informiert ist, kann dies zu einer ungleichen Kreditvergabe führen. Dann bekommen qualitativ minderwertige Kreditnehmer unverhältnismäßig viel Kredit. Dies kann das Vertrauen in den Markt beeinträchtigen und die Kreditkosten am Ende für alle Kreditnehmer, also auch für die, die eine gute Bonität aufweisen, entsprechend deutlich erhöhen. Ein noch krasseres Beispiel hierzu wäre auch der Versicherungsmarkt. Wenn ich eine Versicherung, zum Beispiel eine Pflegeversicherung, abschließe und bewusst eine Krankheit verschweige, ist dies natürlich Betrug, es ist zugleich aber auch das Ausnutzen der Informationsasymmetrie zu meinen eigenen Gunsten. Das bedeutet, dass Personen, welche eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, entsprechende Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen, auch eine Versicherung abschließen. Am Ende steigen dadurch die Versicherungspolicen für alle Versicherten. Entsprechend ist es dann auch in deinem Interesse, dass dieses Problem möglichst gelöst wird. Diese Beispiele zeigen, dass das Markets for Lemons Problem in verschiedenen Branchen auftreten kann, in denen eben immer wieder diese Informationsasymmetrie eine Rolle spielt. Aber wie können wir dieses Problem jetzt lösen? Die Herausforderung besteht darin, Mechanismen zu entwickeln, um das Vertrauen der Käufer zu stärken, Informationsasymmetrien zu verringern und den Handel mit hochwertigen Produkten entsprechend dann letztlich auch zu fördern. Denn wenn wir nichts unternehmen, haben die Verkäufer, also die Produzenten, Händler oder Dienstleister, ja einen Anreiz, ein schlechtes Produkt zu verkaufen, weil sie für das gute Produkt ja ohnehin keine angemessenen Preise durchsetzen können. Um das Markets for Lemons Problem zu lösen, wurden verschiedene Lösungsansätze in der Vergangenheit entwickelt. Dazu gehören Mechanismen zur Reduzierung der Informationsasymmetrie, wie zum Beispiel Qualitätszertifikate, Kundenbewertungen, unabhängige Inspektionen oder Garantien. Durch diese Mechanismen können Käufer ihre Informationsbasis zumindest verbessern und mehr Vertrauen in den Markt und die gehandelten Produkte gewinnen. Es geht also mal wieder um Vertrauen. Der Käufer muss dem Verkäufer vertrauen, beziehungsweise stellt sich die Frage, wie können wir Vertrauen in die reale Welt schaffen? Im Finanzbereich kommen dann natürlich die vertrauensvollen Ratingagenturen ins Spiel. Ich sage dies bewusst mit einem entsprechenden Unterton, denn treue Hörer wissen, dass Ratingagenturen zum Beispiel in der Finanzkrise einen signifikanten Beitrag zur Finanzkrise selbst geleistet haben. Mehr Infos dazu in Folge 149 dieses Podcasts, verlinke ich euch in den Shownotes. Diese Vorurteile mal ausgeblendet. Wie können Ratingagenturen dazu beitragen, das Markets for Lemons Problem zu lösen? Ratingagenturen sind Unternehmen, die die Bonität oder die Qualität von Finanzprodukten, Unternehmen oder auch Ländern bewerten. Sie sammeln also Informationen, analysieren diese und geben Bewertungen oder Ratings ab. Die potenziellen Investoren, was in dem Fall die Käufer wären, die entsprechend die bei dieser Entscheidungsfindung, wo sie ihr Geld rein investieren, helfen sollen. Im Kontext des genannten Problems können Ratingagenturen also dazu beitragen, die Informationsasymmetrie zu verringern, indem sie unabhängige Bewertungen über die Qualität oder Bonität von Produkten oder Unternehmen abgeben. Wenn es beispielsweise um den Markt für Anleihen geht, können Ratingagenturen die Bonität des Emittenten bewerten und Investoren dabei helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen zu treffen. Dadurch werden die Informationen über die Bonität eines Unternehmens entsprechend transparenter und die Investoren sind besser in der Lage, die Qualität der Anleihen zu bewerten. Wenn wir jetzt mal in die Netzwelt, ins Internet gehen, da kommt man natürlich zuerst mal auf Online-Shopping, E-Commerce. Das heißt, hier kann ich dem Verkäufer nicht in die Augen schauen. Ich weiß also nicht wirklich, also kann auch nicht abschätzen, ob er mich hier gerade vielleicht übers Ohr haut. Und genau das Gleiche, wenn man es weiterspinnt, gilt natürlich auch für den Kryptomarkt. Viele Projekte haben extrem aufwendige und sehr gut aufbereitete Webseiten und da überschlägt man sich dann mit irgendwelchen Werbeversprechen. Und eine Branche, die dieses Spiel dann eben nahezu perfektioniert hat, ist eben die Kryptobranche. Es gibt tausende von verschiedenen Projekten am Markt und der Großteil der Projekte verspricht große Fortschritte, innovative Technologie und oder finanzielle Renditen. Am Ende halten in der Regel die wenigsten auch nur einen Bruchteil dieser versprochenen Sachen. Teilweise sind die Initiatoren überzeugte Weltverbesserer. Sie glauben zu Beginn also wirklich dran, dass das byzantinische generelle Problem durch ihren Coin irgendwie gelöst wird. Die Ernüchterung und Einsicht kommt dann meist einige Monate später. Das sind Menschen, die es nicht böse meinen, dennoch führt ihr Handeln letztlich zum Markets for Lemons Problem. Grüße an Klimazertifikate auf der Blockchain. Dann gibt's da aber natürlich auch noch betrügerische Projekte, Pump-and-Dump-Coins und andere Formen, bei welchen bewusst Fehlinformationen die Investoren dazu verleiten sollen, in minderwertige oder wertlose Kryptowährungen zu investieren. Diese bewusst und unbewusst schlechte und zum Scheitern verurteilten Kryptowährungen stärken das Misstrauen in Bezug auf Krypto- oder Blockchain-Projekte. Und für Nicht-Bitcoiner ist, wie wir wissen, Krypto und Bitcoin sowieso ein und dasselbe. Aufgrund der Natur des dezentralen Krypto-Ökosystems und der begrenzten staatlichen Regulierung gibt es beim Großteil der Menschheit natürlich noch immer Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, Skalierbarkeit und des Nutzen von Bitcoin. Und dann kommen da noch diese unzähligen Projekte, in welchem der Sohn meines Nachbars sein Taschengeld verzockt hat neulich. Das Markets for Lemons Problem bedeutet auch hier nicht, dass alle Produkte, also alle Kryptowährungen oder Bitcoin, grundsätzlich schlecht oder minderwertig oder gar betrügerisch sind. Es verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit einer gründlichen Recherche, einer Sorgfaltspflicht und einer kritischen Bewertung, bevor man ein solches Produkt kauft oder im Falle von Investments eben da rein investiert. Bei Investmentprodukten ist das Problem für den Käufer, also den Investor, natürlich noch größer, denn er bekommt nicht ein schlechtes Produkt, welches zum Beispiel nur eine gewisse Zeit, ein Jahr oder so funktioniert, oder bekommt einen schlechten Haarschnitt. Es ist immer noch ein Haarschnitt. Bei vielen Kryptoprojekten ist das Geld nämlich oft schnell weg, ohne dass ich irgendeine Gegenleistung bekomme. Aber kommen wir zurück in die reale, also nicht Kryptowelt. Wenn du online einkaufst und dies nicht bei Amazon, Zalando oder anderen großen Plattformen tust, dann schaust du vermutlich die Webseite immer etwas argwöhnischer an. Von wo verschickt der Online-Shop? Gibt's Bewertungen für den gewünschten Artikel? Wie sieht der Shop-Aufbau aus? Das sind so die ersten Kriterien, die vermutlich die meisten von euch mal abklappern. Beim Online-Shop kann ich als Kunde nun mal keine physische Inspektion durchführen. Hier bin ich auf die Informationen des Verkäufers einfach angewiesen und muss darauf vertrauen, dass die Produkte dann auch von entsprechender Qualität sind. Um dieses Problem zu lösen, können eben solche Vertrauensmechanismen wie schon genannt Kundenbewertungen oder Rezessionen zum Beispiel eingeführt werden. Durch das Teilen von Erfahrungen und Feedback können dann Käufer ihre Entscheidungen informierter treffen und Vertrauen in den Marktplatz schaffen. Dann kam aber vor Jahren dieser Trend auf von unzähligen Online-Shops, die den Markt überflutet haben, die oftmals auch nicht lange betrieben wurden. Dann gab es dort Fake-Bewertungen, gekaufte Follower auf Social-Media-Plattformen. Für mich persönlich sind zu gute Bewertungen oder Einblendungen wie Peter M. kaufte soeben, sei du schnell, weil es gibt nur noch 2 Stück von diesem Artikel. Das ist für mich so eine richtige Red Flag, wo ich sage, okay, ich nehme von dem Shop Abstand und kaufe lieber woanders. Letztlich beschreiben all diese Punkte das Problem der Informationsasymmetrie. Ich weiß schlichtweg weniger als der Händler über das Produkt Bescheid. Und auch hier kann das Problem nur durch Vertrauen nicht gelöst, aber zumindest abgemildert werden. Auch dies ist ein Punkt, warum große Online-Shops oder Plattformen immer beliebter werden. Wenn mein Produkt unzufriedenstellend ist, weiß ich, dass Amazon mir sehr wahrscheinlich und verhältnismäßig unkompliziert die Kosten anschließend erstattet. Was nehmen wir aber aus dem Beispiel E-Commerce dann mit? Ich kann bei den großen Anbietern wie Amazon kaufen. Das führt, wie wir es heutzutage sehen, zu einer starken Zentralisierung und großer Macht für die Plattformbetreiber. Auch dann weitergedacht an deren Zulieferer, an deren Mitarbeiter und so weiter, die sie auch nicht ganz gut behandeln. Gleichzeitig kauft man im Zweifel vermutlich meist auch hier das günstigere Produkt. Somit ist auch hier der Anreiz für die Hersteller, ein qualitativ schlechteres Produkt zu erzeugen, größer. Händler können nicht nur dafür sorgen, dass die Informationsasymmetrie verringert wird, sondern sie können diese sogar gezielt für sich nutzen. Und unter Händler fallen natürlich auch Bitcoin-Händler, das sprich Kryptobörsen. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen shady, aber ich möchte das Thema hier trotzdem mit reinnehmen, weil ich es für relevant halte. Weil in der Tat können, und ich benutze jetzt bewusstes Konjunktiv, können Kryptobörsen ihren Vorteil aus dieser Informationsasymmetrie ziehen. Stell dir vor, viele Kunden einer Kryptobörse stellen eine Kauforder zum Kauf von Bitcoin bei der entsprechenden Kryptobörse ein. Bei den großen Playern passiert sowas ja unzählige Male pro Sekunde. Und wenn die potenziellen Käufer in dieser Sekunde nicht für jeweils 10 Euro Gegenwert, sondern für 1000 Euro Gegenwert Bitcoin kaufen und parallel nur wenige in einem sehr kleinen Volumen eine Verkaufsorder einstellen, dann hat die Exchange alle Informationen, die sie braucht, um zu wissen, wo der Kurs sozusagen in der nächsten Sekunde steht. Die Kryptobörse kennt den aktuellen Bitcoin-Kurs, kennt das Orderbuch, weiß also, wenn der Kurs zum Beispiel steigt, wie viele Bitcoin zu Kurs X dann auch auf den Markt kommen durch die Verkaufslimit-Orders, die da sind. Die beiden Punkte sind auch öffentlich einsehbar, also das Orderbuch ist zumindest auf einigen Exchanges einsehbar. Und die Exchange weiß darüber hinaus aber noch, dass gerade im Moment im größeren Stil gekauft als verkauft wird. Das bedeutet, dass die Exchange weiß, dass der Kurs jetzt auf ihrer Plattform gleich steigen wird. Jetzt können die Kryptobörsen hergehen und sagen, jetzt kaufe ich mir einfach selbst kurz 10 Bitcoin und habe einen sofortigen Kursgewinn, weil ich weiß, kurz danach geht's ja hoch, weil ich danach die ganzen Order für den Kauf durchführe. Dabei wird der eigene Kauf dem Kauf der Kunden vorausgestellt. Sie betreiben also eine Art Frontrunning. Du zahlst dann mit deiner Order den höheren Kurs, bekommst also weniger Sets, weil der Kurs im Vorfeld schon nach oben ging, weil eben dieses Frontrunning stattgefunden hat. Noch krasser ist das ganze Thema bei den sogenannten MEV-Boostern bei Ethereum. Du brauchst 32 Ether für eine sogenannte Validator-Node, also eine Node, die dann am Staking bei Ethereum teilnehmen kann. Oder du gibst die Ether zu einem Pool und der macht es dann für dich. So, jetzt bekommt man für dieses Staking zum Beispiel Erträge von 5%. Man kann die Validierung aber auch an einen sogenannten MEV-Booster übergeben. Der holt ja nochmal irgendeine Nachkommastelle mehr raus und erleichtert ja auch den Service und so weiter, völlig egal. Aber diese MEV-Booster, die zentralisieren den ganzen Staking-Prozess nicht nur, sondern auch die betreiben dieses Frontrunning. Die MEV-Booster wissen ja, wenn ich als nächstes validieren darf, dann kommen die Transaktionen, die ich jetzt wähle, in den kommenden von mir gebroadcasteten Block, beziehungsweise auch in dieser Reihenfolge in den nächsten Block. Auch hier sehen wir eine klare Informationsasymmetrie. Weiß der MEV-Booster, dass jetzt alle in Anführungszeichen verkaufen, dann packt er ebenfalls eine eigene Sell-Order mit rein und wenn alle kaufen, dann kauft der Booster eben auch. Jetzt geht's beim Markets for Lemons Problem also nicht nur um Online-Einkäufe, die nicht halten, was sie versprechen, sondern nahezu alle Märkte. Vor allem im digitalen Bereich ist zudem die Verteilung der Informationen häufig eben noch schlechter als bei physischen Gütern. Im Falle des Frontrunnings ist das Produkt, welches ich erwerbe, zum Beispiel Bitcoin, ja nicht minderwertig, aber ich bezahle einen höheren Preis, bin also auf eine andere Art und Weise benachteiligt. Bevor ich jetzt ein Fazit ziehe, möchte ich aber auch noch Kritik an der Markets for Lemons Theorie anbringen. Auf jeden Fall trägt die Theorie dazu bei, ein besseres Verständnis der asymmetrischen Informationen auf Märkten zu erhalten. Dennoch gibt es einige Kritikpunkte und Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Theorie sicherlich zu diskutieren sind. Eine Kritik besteht darin, dass das Modell des Markets for Lemons oft eine stark vereinfachte Darstellung der Realität ist. Ich bin heute etwas tiefer auf das Grundproblem an sich eingegangen, aber die Theorie an sich basiert lediglich auf der Annahme, dass es sich nur um zwei Qualitätsniveaus handelt, um die Lemons, also minderwertige Produkte, und Peaches, hochwertige Produkte. In der Realität gibt es aber in der Regel nicht nur 0 und 1, also gut oder schlecht. Es gibt oftmals eine Vielzahl von Qualitätsstufen und verschiedenen Faktoren, die das Kaufverhalten dann vom Kunde auch beeinflussen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Annahme, dass Käufer nicht in der Lage sind, die Qualität eines Produktes zu beurteilen, ohne es zu kaufen. In vielen Fällen können Käufer durch Inspektionen, Kundenbewertungen, Testberichte und andere Informationsquellen ein gewisses Maß an Vorwissen über die Qualität eines Produktes erlangen. Da denke ich auch an YouTube-Videos oder der Austausch mit anderen, die das Produkt bereits gekauft haben oder die Dienstleistung bereits in Anspruch genommen haben. Diese Informationsquellen können die Unsicherheit verringern und den Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus wird argumentiert, dass der Markt selbst Mechanismen entwickeln kann, um das Markets for Lemons Problem zu überwinden. Beispielsweise können sich Reputationen entwickeln, die Verkäufer dazu motivieren, hochwertige Produkte anzubieten, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und den Kundenstamm dann auch zu erweitern. Zudem können sich auf Märkten für wiederholte Transaktionen langfristige Beziehungen zwischen Käufern und Verkäufern entwickeln, was natürlich auch einen enormen Vertrauensaufbau entsprechend mit sich bringt. Bestes Beispiel Apple, die Leute campieren vorm Apple Store, obwohl sie im Vorfeld eigentlich auch nicht genau wissen, ob das neue iPhone wirklich das hält, was entsprechend versprochen wird. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Auswirkungen von Regulierungen und Standards. Regulierungsbehörden können dazu beitragen, Mindeststandards für Produkte festzulegen und Verbraucher vor minderwertigen Produkten zu schützen. Darüber hinaus können unabhängige Zertifizierungsstellen oder Qualitätskontrollen dazu beitragen, das Vertrauen der Käufer zu stärken und die Informationsasymmetrie zu verringern. Wobei ich hier sagen würde, dass dies vor allem online natürlich überhaupt gar nicht funktioniert. Insgesamt ist es wichtig anzumerken, dass das Markets for Lemons Problem zwar reale Herausforderungen auf asymmetrischen Märkten widerspiegelt, aber auch vereinfachend ist und nicht alle Aspekte des Kaufverhaltens und der Informationsverteilung abdeckt. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen die Theorie möglicherweise nicht vollständig zutrifft oder andere Faktoren einfach eine wichtige Rolle spielen. Ganz so einfach ist es leider auch hier nicht und daher ist es wichtig, die Theorie kritisch zu betrachten und sie in Kombination mit anderen ökonomischen Ansätzen und Konzepten zu nutzen, um einfach ein umfassenderes Bild zu erhalten. Und somit möchte ich letztlich dann zu einem Fazit kommen. Insgesamt verdeutlicht das Markets for Lemons Problem die Herausforderungen, die wir auf asymmetrischen Märkten, und wie wir festgestellt haben, sind es praktisch alle Märkte, auftreten können. Und vielen zeigt die Theorie überhaupt erst auf, dass es hier ein Problem gibt und schafft dafür ein Bewusstsein. Die Theorie unterstreicht zudem die Bedeutung von transparenten Informationen und Vertrauensmechanismen, um das Vertrauen der Käufer zu stärken und einen effizienten Handel dadurch eben zu ermöglichen. Und nein, Bitcoin fixt dieses Problem natürlich nicht. Ich weiß, ich kann den Daten auf der Blockchain vertrauen, die mir meine Node anzeigt, aber das gilt dafür, welche Adresse wie viel Satoshis besitzt. Bei allem anderen komme ich direkt ins Oracle-Problem und muss mich fragen, ob die Daten vom Eintragenden auch wirklich echt sind. Bitcoin kann aber insofern hier einen positiven Beitrag leisten, indem die Menschen bewusster konsumieren. Es gibt ja die Hoffnung oder gar die Erwartung vieler Bitcoiner, dass durch Bitcoin die Menschen gezielter konsumieren, mehr auf nachhaltige, also qualitativ hochwertige Produkte achten. Damit würde das Problem zwar nicht beseitigt, aber zumindest abgemildert, weil sie die Produktion und das Anbieten hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, das lohnt sich dann endlich wieder und Produzenten entsprechend nicht zu schlechterer Qualität getrieben werden. Auf dem Weg dahin können natürlich Bewertungen und Testberichte helfen, aber diese müssen dann möglichst auch unabhängig und transparent sein. Zudem dürfen keine Interessenkonflikte vorliegen. Und dies zu prüfen, ist bereits die nächste Herausforderung, die der Käufer hat. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Zitadelle. Euer Lodi.